Definitiv ist die Verbandsklage demokratische Kontrolle. Politische Einflussnahme kann damit gar nicht stattfinden. Wir sind weder eine Regierung, noch sind wir ein Parlament, noch sind wir ein Ministerium, sondern hier geht es darum, eine Stimme zu organisieren, die dazu beiträgt, eine gute Lösung für unser Allgemeingut hinzukriegen. Dieses Allgemeingut, nämlich Natur, Lebensbedingungen, kann ja nicht für sich selber vor Gericht ziehen. Darum braucht es diesen Kontrollmechanismus.
Die NGO-Debatte. Ein Podcast von Viktoria Strachwitz und Michael Seberich.
Hallo Michael.
Hallo Viktoria und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast und wir gehen einer These nach, die auf den ersten Blick vielleicht ein wenig irritiert.
Wir fragen nämlich heute, warum ist Naturschutz eigentlich Demokratieförderung? Wenn ich an NABU, LBV oder Bund denke, denke ich an Vogelschutz, Fledermäuse, Streuobstwiesen und verwaiste Igel. Und ein bisschen auch an Streusalz in Berlin im Winter. Ganz neu dazugekommen. Aber Demokratie?
Vielleicht denken wir Naturschutz zu klein. Vielleicht geht es nicht nur um Artenvielfalt, sondern auch um Rechtsstaat, Beteiligung und gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Da steckt viel mehr drin.
Vielleicht. Bei uns ist Jörg Andreas Krüger, Präsident des NABU. Mit fast 1 Million Mitgliedern ist der NABU der größte Umweltverband der EU. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass Sie dabei sind, Herr Krüger. Wie groß ist der NABU eigentlich? Haben wir das richtig beschrieben mit den 1 Million?
Ja, wir haben tatsächlich momentan 980.000 Mitglieder und Förderer in Deutschland, sind ja schon seit 1899 aktiv, haben also auch eine lebendige Verbandsgeschichte mit vielen, vielen Höhen und Tiefen. Sind sehr stolz, dass wir 75.000 aktive Ehrenamtliche haben. Das ist natürlich dann die Gemengelage, die Gruppe von Menschen, die die eigentliche Arbeit des NABU tut. Und wenn man sich mal die Zahlen auf der Bundesverbandsebene so anschaut, dann haben wir so rund 300 Mitarbeitende und mit denen versuchen wir sowohl die Unterstützung des Ehrenamtes zu organisieren, als auch natürlich die Kommunikation zu machen, die Lobbyarbeit hier im politischen Berlin, die Umsetzung von großen Naturschutzprojekten. Also ein ganz breiter, bunter Blumenstrauß an Aktivitäten.
Ich stelle mir da eben, wie gesagt, immer die Streuobstwiesen und die Amphibiensammlungen vor. Jetzt erklären Sie uns doch mal bitte, was genau oder wie genau der Naturschutz Demokratieförderung sein soll.
Also das hat aus meiner Sicht mehrere Aspekte. Das eine ist natürlich, wir haben eine sehr lebendige verbandsinterne Demokratie. Wir sind aufgebaut über Ortsgruppen, über Landesverbände und den Bundesverband. Es gibt die Jahreshauptversammlung, jedes Mitglied ist stimmberechtigt bei uns, kann auch gewählt werden, kann zum Delegierten der auf der Landesebene oder auf der Bundesebene gewählt werden. Wir sind da also von unten nach oben organisiert und als Präsident habe ich jetzt keine roten Knöpfe auf meinem Tisch, wo ich drauf drücke und dann richten sich ganz, ganz viele Menschen in der Organisation stromlinienförmig aus, sondern es ist eben immer ein Diskussionsprozess und ein Prozess, der eher von unten nach oben organisiert ist als top-down. Und das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass wir Anwalt der Natur sein wollen und auch immer wieder diese Aufgabe wahrnehmen. Denn wir haben ja die Situation, dass wir in einem eng besiedelten und dicht besiedelten Land leben. Jeder Quadratmeter gehört jemandem, jeder Quadratmeter hat irgendeine Nutzung. Es gibt unglaublich viele Interessen, die wirtschaftliche Nutzung oder auch Infrastruktur aufbauen wollen. Und diese Interessen sind ja auch erstmal alle legitim. Also ein Unternehmer, der eine Erweiterung plant, oder ein Landwirt, der seine landwirtschaftliche Tätigkeit plant oder eine Straße, die gebaut wird, das sind ja erstmal legitime Dinge. Die Frage ist nur, wer sorgt dafür, wer guckt darauf, dass unsere Lebens- und Wirtschaftsbedingungen erhalten bleiben, dass wir eben auch in 30, 40, 50 Jahren ein gutes Leben haben können in Deutschland. Und was wir in der Vergangenheit gelernt haben, ist ja, dass das eben nicht allein in Parlamenten und in Behörden gut läuft. Denn wir haben ja wahnsinnig große Umweltschäden gesehen. Wir hatten, wenn wir uns erinnern, das Waldsterben. Wir hatten die hochbelasteten Gewässer. Da hat sich jetzt viel getan aufgrund der Arbeit von Behörden und Verbänden. Und in diesen Gemengelagen, in diesen Bewegungsprozessen braucht Natur eine Stimme. Und diese Stimme, das ist eben ein Teil der Aufgaben des NABU, die wir dann in die Diskussion mit reinbringen, weil Natur für sich selber nicht sprechen kann. Und ich glaube, aus dieser Sicht heraus sind wir dann sofort auch in der Demokratiediskussion, weil wir natürlich berechtigte Interessen von ganz vielen unterschiedlichen Gruppen haben und die man dann demokratisch auf einen runden Tisch legen muss und die Abwägungen hin und her machen muss, sodass am Ende gesamtgesellschaftlich etwas Rundes und Gutes dabei rauskommt.
Dann schauen wir uns doch jetzt mal im Detail an, was der NABU also macht, außer Biotoppflege.
Genau, der NABU ist ja wie der BUND und der LBV Träger öffentlicher Belange. Das klingt erstmal nach einer großen Wortkombination. Sie sind also gesetzlich am Planungsverfahren beteiligt. Sie mischen sich nicht freiwillig ein. Sie sind ja richtig Teil da auch des rechtsstaatlichen Systems, oder?
Ja, gut, also klar. Ne? Wir sehen uns als einen Teil unseres rechtsstaatlichen Systems. Wir haben die Möglichkeit, so wie Sie es beschrieben haben, uns im Planverfahren einzumischen und unsere Hinweise zu geben. Und zu sagen, hier, Mensch, wenn ihr die Trasse so baut, zum Beispiel von der Straße, dann geht ihr mitten durch ein Schutzgebiet und ihr gefährdet das Trinkwasser oder ihr zerschneidet den Wald oder all diese ganzen Dinge. Und das ist dann eine Aufgabe, die unsere Gruppen im Wesentlichen wahrnehmen und unsere Landesverbände. Wir als Bundesverband wären da ja viel zu weit weg, um sachkundig zu sagen können, im Landkreis A oder B ist jetzt genau das oder das. Da setzen wir sehr stark auf die Kompetenz auch vor Ort und bringen das gerne ein. Und dann geht es eben in die staatlich vorgesehenen Abwägungen, also eine Behörde, die dann entscheidet und die dann am Ende mit einem Schluss auf uns zukommt, wo wir uns dann angucken müssen, sind denn unsere Bedenken überhaupt gehört worden und müssen wir jetzt sozusagen unseren Anwaltshieb aufsetzen und weiter in den Ringkampf gehen, um da eine bessere Lösung für die Natur hinzukriegen.
Das empfinden, glaube ich, viele Menschen als Blockade. Deswegen gibt es auch Menschen, das haben wir schon gehört in der Folge mit dem Abgeordneten der CSU, da gibt es viele, die das Recht gerne eindämmen würden. Sie scheint das irgendwie nicht weiter einzuschüchtern, weil sie im Winter mit der Klage gegen die private Verwendung von Streusalz in Berlin sich doch ganz schön unbeliebt gemacht haben, glaube ich. Da haben sie ganz schön Schlagzeilen gemacht. Was war da der Hintergrund?
Ja, und das ist, finde ich, ein super Beispiel. Also hier in Berlin gab es einen starken Winter, so wie in fast allen Regionen Deutschlands dieses Jahr auch. Und was leider nicht geklappt hat, ist das Räumen der privaten Gehwege. Also viele Hausbesitzer, gerade da, wo mehrere Wohnungen in einem Haus sind, haben das nicht geschafft, haben eventuell auch nicht Aufträge vergeben an Dienstleister, die es für sie machen, sodass wir am Ende großflächig vereiste Gehwege hätten, wo man wirklich nur unter großen Gefahren quasi ganz, ganz vorsichtig sich fortbewegen könnte. Das war echt ätzend und anstrengend. Und in dieser Situation wollte dann der Senat eine Veränderung herbeiführen. Die haben nämlich in Berlin ein Gesetz schon aus den 70ern, wo das Verwenden von Streusalz auf privaten Gehwegen nicht erlaubt war, aus Umweltgründen, wegen der Versalzung der Böden, der Gefährdung der Stadtbäume, den Wasserhaushalt und all diesen ganzen Dingen, also aus guten Gründen. Und der Senat hat dann nicht den Weg gewählt zu sagen, wir gehen mit unserer Regierung mal ran und ändern im Parlament die Regeln hier in Berlin, sondern die Umweltsenatorin, die Umweltverwaltung hat am Ende über eine Allgemeinverfügung versucht, ein Gesetz zu umgehen. Und da hat dann unser Landesverband ganz klar gesagt, naja, das kann es ja nicht sein und ist mit einem Klageverfahren vor das Verwaltungsgericht gezogen. Und das ging dann sehr, sehr schnell. Wir haben dann ein Urteil erhalten, das relativ kurz ausgeführt wurde und wo der zentrale Satz war, das Grundgesetz gilt auch in Berlin. Eine Allgemeinverfügung kann nicht ein Gesetz einfach umgehen. Und hier muss man sagen, hier hat eine Verwaltung, eine Landesregierung versucht, Recht und Gesetz zu brechen. Und der NABU hat hier einen Teil rechtsstaatlicher Aufsicht ausgeübt. Dafür haben wir natürlich unglaublich viel Prügel gekriegt. Das haben Sie schon gesagt. Das war leider etwas, was wir nicht gut genug erklärt bekommen haben.
Genau, das wäre ja die Frage. Ne? Ich muss immer sagen, an diesen Tagen hätte ich von meiner Wohnung in Potsdam bis zum Hauptbahnhof Schlittschuh laufen können. Also von daher, das war ja schon sehr extrem. Aber haben Sie damit gerechnet, dass die Reaktionen dann so, zumindest in der Wahrnehmung mit Blick auf die Medien etc., wie so heftig ausfallen würden?
Nee, wir waren schon auch ein bisschen überrascht und das wurde dann natürlich auch so ein bisschen zum Ventil. Wir waren ja alle frustriert. Ich wohne ja auch hier in Berlin und das ist echt krass gewesen, weil man ja quasi nur so einen vor den anderen geschoben hat, um sich nicht hinzulegen. Und es gab große Not in den Krankenhäusern, weil viele Menschen eben durchgestürzt sind, weil sie sich verletzt haben und all das. Ursächlich, aber eben nicht der NABU, sondern ursächlich tatsächlich diejenigen, die einfach nicht gepflegt haben oder Sand gestreut haben oder Blut gestreut haben, so wie man es macht. Und ursächlich eben auch ein Versagen vollkommen der Landesbehörden hier darauf hinzuweisen. Das war ja eine Situation über 3-4 Wochen und es ist nicht der Ordnungsamt vorbeigekommen und hat bei den Haustüren mal geklingelt und gesagt, Leute, so geht das aber nicht. Also da wurde der NABU dann ein bisschen zum Symbol für etwas, was andere verbockt haben. Wir haben dann in der zweiten Welle auch gesehen, dass das aber auch medial zunehmend aufgegriffen wurde. Also am Anfang große Entrüstung, auch in den sozialen Medien groß aufgemacht, die Entrüstung. Und dann in der zweiten Welle wurde schon gesagt, naja, das geht ja schon auch nicht, ne, dass hier eine Verwaltung erst gar nichts tut und dann einfach versucht, an Recht und Gesetz vorbei irgendwas zu tun, nur weil in diesem Jahr Landtagswahlen sind.
Das heißt, sie würden es auch wieder so machen und nicht, also den Shitstorm würden sie wieder aushalten quasi.
Naja, wir würden das schon so wieder machen. Wir würden es versuchen, noch besser und produktiver zu erklären, sodass man da so eine Kipppunkt und eine Spitze nimmt. Aber wir müssen uns ja angucken, worüber wir hier reden. Und das ist letztlich auch der Weg zurück zu der Eingangsfrage. Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Wir hören ganz viel gerade mit Abgeordneten der Union, dass sie sagen, sie wollen nicht mehr, dass die Mitarbeiter einer Behörde in der Angst leben müssen, dass ihre Entscheidungen überprüft werden von einem Gericht. Und da muss ich dann sagen, hoppla, das ist eigentlich, ich war mal Verwaltungsbeamter, da habe ich das so gelernt, das ist aber eigentlich Rechtsstaatlichkeit und das ist eines der Grundprinzipien unseres demokratischen Systems, dass ich mich darauf verlassen kann, dass eine Behördenentscheidung nach Recht und Gesetz sauber ist und dass sie die Abwägung auch sauber vorgenommen hat. Dass ich mich in einem Rechtsstaat darauf verlassen können muss, dass eine Behörde nach Recht und Gesetz sauber arbeitet und dass das auch einer gerichtlichen Überprüfung anhält.
Dann heißt es ja, dass, so wie Sie es jetzt auf den Punkt bringen, ist es ja schon so, dass Sie wahrscheinlich sagen würden, eine Verbandsklage ist demokratische Kontrolle und sie ist nicht einfach nur politische Einflussnahme, wie das häufig in den Diskursen im Moment mit Blick auf die Zivilgesellschaft dargestellt wird.
Ja, definitiv ist die Verbandsklage demokratische Kontrolle. Politische Einflussnahme kann damit gar nicht stattfinden. Wir sind weder eine Regierung, noch sind wir ein Parlament, noch sind wir ein Ministerium, sondern hier geht es darum, eine Stimme zu organisieren, die dazu beiträgt, eine gute Lösung für unser Allgemeingut hinzukriegen. Dieses Allgemeingut, nämlich Natur, Lebensbedingungen, kann ja nicht für sich selber vor Gericht ziehen. Darum braucht es diesen Kontrollmechanismus und er hat es ja am Anfang auch schon beschrieben, wir selber sind dann eben auch nochmal demokratisch intern organisiert. Also im Sinne von Politik oder Kampagnenorganisation, davon sind wir einfach meilenweit weg.
Jetzt haben die Kritiker der Streusalzklage immer gesagt, oh Mann, ihr verhindert pragmatische Lösungen. Was sagen Sie denn diesen Leuten?
Das ist natürlich im ersten Moment der Betroffenheit, ist das natürlich immer so eine Sache, wo man sagt, wir hätten doch jetzt gerne diesen Eispanzer losgehabt. Wenn man da genauer reinguckt, dann funktioniert es eben so nicht. Wir haben hier eine Abwägung vornehmen müssen, dass wir sagen, pragmatische Lösung, jetzt darf nochmal schnell was gemacht werden. Hör mal auf, es hätte das Streusalz in Berlin im Laden gar nicht gegeben, das man gebraucht hätte, weil ja über Jahrzehnte lang kein Streusalz verkauft wurde in Berlin. Also von daher hätte es auch so nicht funktioniert. Wir haben aber hier gesehen, da geht eine Regierung vor mit einer ganz klar grundgesetzwidrigen Entscheidung und wählt einen grundgesetzwidrigen Weg. Und da mussten wir dann schon auch einschreiten im Sinne von rechtsstaatlicher Kontrolle. Also von daher, ja, das klingt im ersten Moment immer so, wir verhindern Pragmatismus. Aber am Ende, wenn wir sagen, alle Spielregeln der Demokratie und des Rechtsstaats gelten dann plötzlich nicht mehr, dann muss eine Regierung eben wirklich den richtigen Weg gehen. Der kann genauso gut gehen. Man kann auch über Anordnungen nach Gefahrenabwehr vorgehen. All das sind rechtliche Möglichkeiten. Die Umweltverwaltung hier in Berlin hat sich für den schlechtesten aller Wege entschieden und ist damit eben dann auch gescheitert.
Wenn Sie dann Recht einklagen, dann sieht das ja immer auch gleich sehr stark so nach Macht aus und wird ja häufig so wahrgenommen. Wie halten Sie das in der Waage zwischen Naturschutz und diesem am Ende ja schon sehr klar definierten Instrument, was Sie haben, um in einer Demokratie vorgehen zu können?
Naja, also wir machen uns das nicht einfach in der Abwägung, wann wir klagen und wo wir klagen. Wir sind in Hunderten von Vorhaben pro Jahr mit unseren Stellungnahmen aktiv und wir klagen so 10-12 Mal pro Jahr, wenn es überhaupt hochkommt, bundesweit. Das heißt, es ist für uns auch immer etwas, was wir sehr, sehr stark bei uns in den Gremien entscheiden und diskutieren, was immer wieder eine Abwägung ist, wo wir auch immer wieder versuchen, vor Ort erstmal in die Gespräche reinzugehen, frühzeitig auf die Behörden zuzugehen. Also wir versuchen, den Aufwand klein zu halten, weil das für uns auch sehr, sehr schmerzhaft teuer ist und ein sehr wichtiger Kostenpunkt dann wird. Also von daher, das ist nichts, wo wir leichtfertig mit rangehen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn man uns zu den Ergebnissen anschaut, wie gesagt, wir gewinnen ganz, ganz viele der Klagen und erreichen dann damit, dass die Unterlagen nochmal überarbeitet werden, dass eben Natur und Umwelt besser berücksichtigt werden. In der Regel wird das Vorhaben, also die geplante Straße, der Hafenausbau oder sowas, dann doch kommen, aber natürlich dann mit besseren Unterlagen. Das heißt, wir verhindern am Ende nicht die Infrastruktur an sich. Das ist etwas, was uns immer so vorgeworfen wird, wir wollen alles verhindern wollen. Wir wollen einfach die gute, saubere Lösung für die Natur und unsere Lebensgrundlagen in der Zukunft. Und das schaffen wir dann damit.
Wenn Sie jetzt also tatsächlich dann demokratische Macht ausüben, wer kontrolliert denn dann eigentlich Sie?
Naja, wir haben natürlich die ganz normalen Kontrollen von außen, also Gemeinnützigkeit wird alle 3 Jahre kontrolliert und uns eben gegeben oder nicht gegeben. Das ist wichtig für unsere Einnahmeentwicklung und die Frage, dass wir Spenden überhaupt nehmen dürfen. Dann haben wir natürlich die ganzen rechtsstaatlichen Kontrollen, die jede Organisation in Deutschland so hat. Wir haben dann noch eine Finanzkontrolle über die Fördermittelgeber und über unsere Wirtschaftsprüfer. Und wir sind natürlich demokratisch innen kontrolliert. Unsere Mitglieder wählen unsere Gremien und unsere Gremien auf der Orts- und Landesebene wählen dann die Delegierten, die am Ende dann auch einen Präsidenten wählen.
Mhm. Ja. Und reibt sich, Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber das bedeutet ja auch, Sie machen es sich nicht leicht bei all diesen, vor allem jetzt bei diesen juristischen Fragen, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus sind Sie ja auch wahrscheinlich eine sehr lebendige Organisation, in der auch nicht immer jeder die gleiche Position hat, sondern es auch eine Debatte ist, dieser berühmt-berüchtigte vorpolitische Raum, den die Zivilgesellschaft ja auch anbieten soll.
Genau, also wir haben unglaublich viele Demokratiediskussionen und wir haben natürlich unglaublich viele inhaltliche Diskussionen, die wir dann eben in der Breite der Organisation führen und wo wir oft uns ein Jahr Zeit nehmen, um eine Position zu finden. Wir haben das jetzt am Beispiel des Carbon Capture and Storage, also wo es um die Frage geht, ist es sinnvoll, CO2 zu verpressen, gemacht. Da gibt es große, große Risiken für die Umwelt. Es gibt auch große Sorgen, dass das zu frühzeitig genutzt wird und man deswegen weniger im Klimaschutz macht. Und wir haben dann in einem einjährigen Prozess eine sehr differenzierte Position dazu entwickelt, die wir dann auch auf unseren Gremien auf der Bundesebene zusammen mit den Landesverbänden beschlossen haben. Also das ist so der Weg, wie wir da vorangehen. Das ist nicht eine Einzelmeinung des Präsidenten, des Präsidiums oder irgendjemandem aus der Bundesgeschäftsstelle.
Können Sie uns noch mal ganz kurz in einem Satz sagen, oder vielleicht auch in zweien, aber kurz, was dann der Zusammenhang zwischen Naturschutz und Demokratie ist? Wie würden Sie das auf den Punkt bringen?
Naturschutz schützt unsere Lebensgrundlagen vor der Übernutzung und Zerstörung durch die Interessen Einzelner oder der Interessen von einzelnen Regionen, gerade im Infrastrukturausbau. Und deswegen kann Naturschutz nur in einer Demokratie gelingen. Und Naturschutz und Demokratie hängen unglaublich eng deswegen miteinander zusammen.
Na, da merken wir schon, das haben Sie schon geübt. Das sind Sie schon vorher ein paar Mal gefragt worden. Auf jeden Fall. Super.
Naja, das ist ja in der angesichts der jetzigen gesellschaftlichen Lage wirklich eine schwierige Diskussion. Wir merken, dass immer mehr Menschen auch Tendenzen haben zu sagen, wir wollen da keine Diskussionen mehr. Und ich werbe immer dafür, wir werden in Deutschland nur ein gutes Leben in der Gesellschaft hinkriegen, wenn wir über alle unterschiedlichen Startbedingungen und Gemengelagen und Interessenslagen hinweg im Gespräch bleiben und in diesen inhaltlichen Wettkampf reingehen. Also es wird ja nicht der Bundestag irgendwie am Ende beschließen, dass zwischen Berchtesgaden und Flensburg alles gleichzeitig und alles gleich ist. Deswegen wird es am einfachsten und am besten für eine Lösung, wenn es lokal und regional ist. Und wenn wir es nicht schaffen, uns immer wieder dazu zu motivieren und wenn wir es nicht schaffen, das interessant zu machen, das lohnend zu machen, sondern wenn wir dann diejenigen nur ins Eck stellen und immer nur angreifen, die sich dann noch vorwagen und uns brauchen, um zum Beispiel im Klimawandel unsere Natur gut zu schützen. Auch da sind unglaublich viele Ehrenamtliche mit drin, die mit ihren Datensammlungen, mit ihren Erfassungen das Ganze unterstützen. Und es gibt dann natürlich noch den gesamten Bereich der gesellschaftlichen Debatte. Also wo man dann eben vor Ort sich in Bürgerversammlungen einbringt, wo man sagt, Mensch, wie sieht's denn aus bei diesem Windpark? Wie sieht's denn aus bei dieser geplanten Erweiterung der Stadthalle in den Stadtpark hinein und all diese ganzen Dinge? Das ist unglaublich breit. Und es gibt eine ganze Reihe Gruppen, die dann auch sehr, sehr große Umsetzungsprojekte im Naturschutz wirklich voranbringen und wo man dann am Ende nach 10, 20 Jahren plötzlich eine Oase des Lebens in einer ausgeräumten Kulturlandschaft hat. Also vollkommene Begeisterung.
Ist Ehrenamt denn an sich dann schon Demokratieförderung, weil da Menschen Verantwortung übernehmen?
Aus meiner Sicht ist das so. Also wir erleben ja, dass immer mehr Menschen sich aus dieser Verantwortungsübernahme versuchen rauszuziehen und wo man mit Sorge darauf gucken kann, warum das so ist. Das hat zum Teil was mit dem demografischen Wandel zu tun, das hat was zu tun mit der Veränderung der Erwerbsrealitäten. Aber Ehrenamt ist ja immer, ich gehe eine Extrameile. Und zwar gehe ich die nicht für mich, sondern ich gehe sie für uns alle. Sei es im Sportverein, sei es bei der Freiwilligen Feuerwehr, sei es in der Betreuung von kranken Menschen oder älteren Menschen, aber eben genauso eben im Naturschutz oder in vielen anderen sozialen Fragen. Ehrenamt geht die Extrameile und Ehrenamt ist damit der Kitt und der Kleber für unsere Gesellschaft.
Jetzt musste ich selber vor einem halben Jahr mich mit dem Thema Populismus und Rechtsextremismus im Naturschutz mal auseinandersetzen für eine Recherche. Da sind Sie als NABU ja sehr klar positioniert. Warum sind Sie da so klar?
Und was unser Lernen daraus ist, ist ganz klar, Naturschutz braucht eine Werthaltung. Es ist eben nicht nur der Schutz von Wolfswiesen und nicht nur der Schutz von Vögeln und von Trinkwasser, sondern wir haben eine Wertehaltung und die haben wir sehr klar bei uns in der NABU-Satzung jetzt drin, dass wir eben uns zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, Freiheit vor Diskriminierung und vom Schutz vor Diskriminierung in all diesen Dingen sehr klar bekennen und das auch zu einem Maßstab in unserem Handeln machen.
Gibt es aber Mitglieder, die vielleicht sagen, lass uns bei den Naturthemen bleiben?
Naja, es gibt natürlich Menschen, die sagen, boah, also jetzt mache ich in meiner Freizeit etwas und jetzt soll ich in meiner Freizeit vor allem an diesen Populismus-Themen und an dieser Abgrenzung mich kümmern. Das werde ich nicht schaffen. Ich mache das ja auch immerhin noch im Ehrenamt. Es sind ja genauso gut die anderen, die das eben offen angehen. Also da haben wir eine breite Gemengelage und es gibt natürlich jetzt angesichts der medialen Berichterstattung auch über die Probleme, die wir ja an der Seite in der Gesellschaft immer mehr haben, gibt es immer mehr Menschen, die das klar als ihre Aufgabe empfinden.
Das geht ja einher mit uns, also letztendlich in unserem Podcast haben wir so eine Suchfrage immer wieder, ne? Was ist denn eigentlich politisch, was ist nicht politisch, was ist parteipolitisch, was ist einfach erstmal an sich eine politische Positionierung. Aber wie ich das bei Ihnen heraushöre, sagen Sie auch am Ende, Naturschutz kann eigentlich nicht unpolitisch sein, weil das einfach, weil es ein Ort ist, wo man sich halt reibt zu gesellschaftlichen Fragen.
Genau, Naturschutz ist immer politisch. Es geht um den Schutz der Lebensgrundlagen vor Einzelinteressen, berechtigten Einzelinteressen. Ich will das in keinesfalls irgendwie in Blame und Shame oder sowas. Gibt da berechtigte Einzelinteressen, aber wir müssen als Gesellschaft darauf gucken, dass wir eben insgesamt nicht nur den einzelnen Menschen ihr Wirtschaften zum Beispiel ermöglichen, sondern wir müssen eben sagen, wir brauchen auch den Schutz unserer Lebensgrundlagen, weil ansonsten ist am Ende alles weg für alle. Also wer kein Wertekorsett hat, der kann ja nur irrlichtern.
Das bedeutet, es ist wahrscheinlich sinnvoll, Haltung zu zeigen und das sollte man für die gesamte Zivilgesellschaft am Ende ja so sehen, ne? Weil die soll ja gerade diese Haltung haben, um zu erlichtern. Aber wir haben es immer sonst bisher immer sehr allgemein nach der Zivilgesellschaft gefragt, aber wenn man jetzt bei Ihnen fragen würde, eine Demokratie ohne NABU, die wäre wahrscheinlich schwächer, oder?
Absolut. Eine Demokratie ohne NABU wäre etwas, wo wirklich eine ganz wesentliche Stimme fehlen würde, mit dieser Verankerung von Menschen, die sich aktiv in ihrer Region für die Natur und für die Umwelt einsetzen. Das wäre eine schlechte Lösung.
Was hat Sie denn persönlich zum Naturschutz gebracht?
Also zum einen bin ich immer schon auch als Kind total naturinteressiert gewesen. Es wurde auch im Elternhaus ordentlich gefördert. Ich hatte das Glück, dass meine Großeltern auf einen Bauernhof mitten, wo man natürlich dann auch im Jahresverlauf unglaublich eng dann immer wieder mit der Natur zu tun hatte. Und am Ende war es, als ich so 12, 13 war, tatsächlich ein Weg. Ich hatte gerade einen Jugendlichenschein gemacht. Und dann gab es vor Ort eine Auseinandersetzung. Da wurde ein neuer See geschliffen für die Bodenannahme. Da wurde irgendwann gebaut. Und da wurde ein Drittel dieses Sees war für die Natur vorgesehen. Und dazu gab es einen riesen Streit. Da gab es in dem damaligen Angelverein jede Menge Stimmen. Die wollten den ganzen See haben. Und die wollten das mit dem Naturschutz und der Ruhezone und der Uferschwalbensteilwand und solche Sachen nicht. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das passt mir irgendwie nicht. Und dann entschieden, okay, dann gehe ich lieber zum Deutschen Bund für Vogelschutz. So hieß der Vorläufer des NABU damals. Im Oldenburger Land war das. Und bin dann da in die Jugendgruppe eingegangen.
Meine traditionelle Abschlussfrage ist ja immer, wann sind Sie denn das erste Mal mit Zivilgesellschaft in Berührung gekommen? War das auch im Naturschutz oder war das was ganz anderes?
Nee, das war tatsächlich auch im Naturschutz und es wurde dann auch relativ schnell politisch. Also wenn wir uns erinnern, also das war ja, als ich noch jung war, das war die 80er Jahre, da ging es um Phosphat im Waschmittel, da ging es um Waldsterben. Und da ging es aber eben auch bei uns im Oldenburgischen ganz klar, ein Straßenbau, die L65 neu, sollte durch ein wertvolles Gebiet der Hunteniederung, also die Hunte ist ein Fluss, gebaut werden. Und das waren für die Oldenburger Verhältnisse damals die größten Demonstrationen ever. 25.000 Leute auf der Straße. Und wir haben es geschafft, diese Straße zu verhindern.
Vielen Dank für das spannende Gespräch, Herr Krüger.
Ich danke Ihnen.
Das ja, das war toll. traditionell bringe ich jetzt zum Schluss jeder Folge drei zugespitzte Aussagen. Und der Michael ordnet sie dann für uns ein. Die erste wäre, Naturschutz ist ein Hobby für Idealisten, keine Demokratieförderung.
Ja, wir haben, glaube ich, heute gelernt, dass das auf jeden Fall nicht so ist. Naturschutz bedeutet Beteiligung an Planungsverfahren, Kontrolle staatlichen Handelns und die Durchsetzung auch von geltendem Recht. Siehe Streusalz. Wer Umweltrecht verteidigt, verteidigt demokratische Verfahren. Das ist kein Hobby, das ist institutionalisierte Teilhabe in unserem demokratischen System.
Naturschutzorganisationen sollten sich aus Themen wie Demokratie raushalten und sich lieber um den Vogelschutz bemühen.
Wer das sagt, bleibt bei den Vögeln und übersieht, ohne Rechtsstaat, ohne unabhängige Gerichte und ohne wissenschaftsbasierte Politik gäbe es keinen wirksamen Naturschutz. Das geht ja bis dahin her zu dieser Frage, wer ist denn eigentlich am Ende die Stimme für die Natur und wer bringt die mit ein? Also wer die demokratischen Grundlagen verteidigt, schützt die eigene Arbeitsbasis. Ich glaube, das ist Selbstschutz für unser System.
Jetzt geht es um Sicherheit. Und dann klagt der NABU gegen Streusalz. Das ist ideologisch und lebensfern.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Sicherheit wichtig ist. Aber Umweltrecht gilt nicht nur bei Sonnenschein. Wenn Gesetze den Einsatz von Streusalz begrenzen, dann ist es Aufgabe der Behörden und notfalls der Gerichte, diese Grenzen durchzusetzen.
Wenn man jetzt diese drei Aussagen nebeneinander legt, Michael, dann merkt man irgendwie, die eigentliche Frage ist gar nicht, ob Umweltverbände unbequem sind.
Sondern ob Demokratie ohne unbequeme Organisationen funktionieren würde. Das ist, glaube ich, die zentrale Frage in unserem ganzen Podcast. Das taucht immer wieder auf. Und wir haben das jetzt beim Sport gesehen, wir haben es im sozialen Bereich gesehen und jetzt haben wir es auch nochmal im Naturschutz gesehen.
Du hast recht. Also auch der Naturschutz ist kein Hobby im Wald oder Vögel zählen. Ja. Er ist Beteiligung, er ist Kontrolle. Ja, nicht nur, genau. Er ist aber auch eben Beteiligung, Kontrolle, Verantwortung.
Ja, und wer diesen Rahmen verteidigt, macht sich nicht automatisch beliebt. Das ist, glaube ich, auch klar, das merken wir ja auch. Ne? Und das ist aber ja auch Teil unserer Demokratie, dass wir uns reiben und dass wir nach guten Kompromissen suchen. Ich glaube, das hat Herr Krüger uns ja wirklich nochmal sehr gut demonstriert. Vielleicht ist Demokratieförderung also nicht nur eine Frage von Bildungsprogrammen, sondern von Organisationen, die Macht auch eben kontrollieren und hinterfragen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, was meint ihr? Wir freuen uns über Feedback zu dieser Folge, hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen, liked uns und kommentiert.
Also bis zur nächsten Folge der NGO-Debatte, denn sie geht uns alle an. Dankeschön, Herr Krüger.
Vielen Dank.
Das war die NGO-Debatte, ein Podcast der Mäzenata-Stiftung und Wider Sense. Redaktion und Konzept Michael Seberich und Viktoria Strachwitz. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung, der Schöpflin-Stiftung und der Kurt- und Maria-Dohle-Stiftung.